Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Basel wählt eine neue Regierung, Rot-Grün stellt weiterhin die Mehrheit. Die italienische Fluggesellschaft Alitalia steht vor dem Aus, die letzten Verhandlungen haben kaum mehr Erfolgschancen. Gespräche über die Zukunft auch in New York. Wie geht's weiter mit Lehman Brothers, der viertgrößten Bank der USA? Bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe der russischen Stadt Perm kommen alle 88 Menschen ums Leben. Drohungen am Niger-Delta. Die größte Rebellengruppe redet offen von Krieg. Und der elegante Zeichner und bissige Kritiker. Die Ausstellung zur Erinnerung an den US-Design-Pionier George Nelson. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durra und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Bei den Regierungsratswahlen im Kanton Basel-Stadt feiert die Linke einen Triumph. SP und Grüne stellen vier weitere Jahre die Mehrheit in der siebenköpfigen Regierung. Sie brachten ihre Kandidaten bereits im ersten Wahlgang durch. Als einziger bisheriger hat der freisinnige Hans-Peter Gass die Wahl im ersten Wahlgang verpasst. Aus Basel berichtet Beat Giger.
Die Linke siegt in Basel auf der ganzen Linie. Das Spitzenergebnis erzielte die sozialdemokratische Finanzdirektorin Eva Herzog. Ihr folgt auf Platz 2 der grüne Justizdirektor Guy Morin. Neben den beiden bisherigen übersprangen überraschend auch die beiden neuen SP-Kandidaten Christoph Brutschin und Hans-Peter Wessels das absolute Mehr im ersten Wahlgang. Sie platzieren sich mit etwas Abstand hinter dem CVP-Gesundheitsdirektor Carlo Conti und Christoph Aimann von der Liberaldemokratischen Partei. Unter dem absoluten Mehr liegt einzig der freisinnige Sicherheitsdirektor Hans-Peter Gass. Er muss deshalb in einen zweiten Wahlgang. Die SVP hat den Einzug in die Basler Exekutive ein weiteres Mal verpasst. Ihr Kandidat war nicht in die bürgerliche Wahlallianz eingebunden und blieb weit abgeschlagen zurück.
Noch keine Resultate liegen von der Parlamentswahl vor. Hier verzögerte ein anonymer Hinweis auf Wahlfälschungen die Auszählung. Laut Angaben der Staatskanzlei hat sich der Verdacht aber als haltlos herausgestellt. Asylsuchende sollen künftig nur noch in der Schweiz selber und nicht mehr auf Schweizer Botschaften im Ausland ihre Gesuche stellen können. Diese Änderung des Asylgesetzes schlägt Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf vor. In Zeitungsinterviews kritisierte die Justizministerin ihren Amtsvorgänger Blocher. Neben der Schweiz kenne heute nur noch Spanien die Möglichkeit, dass Asylgesuche auch auf den Botschaften im Ausland eingereicht werden könnten. Sie verstehe nicht, warum man dies nicht schon längst geändert habe. Die italienische Fluggesellschaft Alitalia steht vor dem Grounding. Die italienische Regierung will sich am Abend erneut darum bemühen, eine Einigung zwischen Gewerkschaftern und Investoren zu finden. Bisher gibt es von keiner Seite Zeichen für ein Entgegenkommen. Der zuständige Insolvenzverwalter sagte, Alitalia erhalte keinen Treibstoff mehr. Wenn in den laufenden Verhandlungen nicht eine Lösung gefunden werde, seien die Flüge von morgen nicht mehr gesichert. Dieser Darstellung widersprach jedoch die Gewerkschaft des Flugpersonals. Eine Gruppe von italienischen Investoren ist bereit, rund 1 Milliarde Euro in rentable Teile der Alitalia zu investieren. Dies aber nur dann, wenn die Gewerkschaften ihren Widerstand gegen die Sanierungspläne und große Entlassungen aufgeben. Bei einem Flugzeugabsturz in Russland sind alle 88 Menschen, die an Bord waren, ums Leben gekommen. Das teilte die russische Fluggesellschaft Aeroflot mit. Die Maschine stürzte in der Nacht ab, kurz vor der Landung in der Stadt Perm in der Nähe des Urals. Nach Angaben der Fluggesellschaft Aeroflot waren 21 Ausländer an Bord. Auf der Passagierliste befanden sich laut dem Schweizer Departement für Auswärtige Angelegenheiten aber keine Schweizer. Der Wirbelsturm Ike hat an der Südküste der USA große Gebiete verwüstet. Laut Behördenangaben wurden bisher 4 Todesopfer geborgen. Rettungs- und Aufräumarbeiten sind noch im Gang. Die Behörden gehen von Schäden in Milliardenhöhe aus. Die Ölraffinerien in der Region von Houston dürften laut der texanischen Senatorin für gut eine Woche geschlossen bleiben. US-Präsident Bush erklärte seinen Heimatstaat Texas zum Katastrophengebiet und stellte 1 Million Mahlzeiten bereit. Laut Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums schwächte sich der Sturm Ike zu einem tropischen Tief ab und wird über dem Land weiter an Kraft verlieren. Zusammen mit mehr als 100.000 Gläubigen hat Papst Benedikt XVI. Im französischen Lourdes eine Messe gehalten. In dem Wallfahrtsort jährte sich die Marienerscheinung zum 150. Mal. Laut Überlieferung soll sich seinerzeit in der Grotte von Lourdes die heilige Jungfrau gezeigt haben. Der Papst rief die Gläubigen dazu auf, sich nicht von ihrem Weg des Glaubens abbringen zu lassen. Wer sich von den täglichen Beschäftigungen aufsaugen lasse, verlerne das Beten. Morgen kehrt der Papst zurück nach Rom. Im nordspanischen Saragossa ist nach 3 Monaten die Weltausstellung zu Ende gegangen. Das Motto der Expo war Wasser und nachhaltige Entwicklung. Mehr Interessierte als erwartet besuchten den Schweizer Pavillon mit dem Titel Unter dem See. Fast 400.000 Menschen hätten den mit einem Segel überspannten Pavillon besucht, meldet die Agentur SDA. Die meisten Besucher seien zwar Spanier gewesen, täglich seien aber auch etliche Schweizer vorbeigekommen. Im Zentrum des Schweizer Pavillons hing ein Deckensegel, das mit Wasser besprenkelt wurde. Darauf wurde eine Videoinstallation gezeigt. In der Formel 1 wurde beim Grossen Preis von Italien Geschichte geschrieben. Juliette Leuthold.
Als jüngster Fahrer überhaupt hat Sebastian Vettel einen Formel 1 GP gewonnen. Der 21-jährige Deutsche im Toro Rosso siegte vor McLaren-Mercedes-Pilot Heikki Kovalainen und vor Robert Kubica im BMW Sauber. Nick Heidfeld, der zweite BMW-Sauberfahrer, wurde Fünfter. In der Gesamtwertung führt nach wie vor Lewis Hamilton, einen Punkt vor Felipe Massa. Dritter ist Robert Kubica. An den Paralympics in Peking haben die Schweizer die 7. und 8. Medaille gewonnen. Heinz Frey siegte im Handbike Straßenrennen und holte in Peking damit zum 2. Mal Gold. Bronze gab es für Manuela Scher. Die Rollstuhlfahrerin wurde Dritte über 200 Meter. In der Fußball-Super League wurden heute 2 Partien der 9. Runde gespielt. Bellinzona verlor gegen eBay 1:2 und der FC Zürich schlug Vaduz auswärts mit 7:1. Patty Schnieder hat in Bali das 11. Tennisturnier ihrer Karriere gewonnen. Im Finale bezwang die Schweizerin Tamira Paschek aus Österreich mit 6:3 und 6:0. Und noch Mountainbike, da hat der Schweizer Christoph Sauser den Weltcup-Finale im Cross-Country in Schladming für sich entschieden. Lukas Flückiger fuhr auf Rang 4. Im Gesamtweltcup belegt Christoph Sauser den 2. Schlussrang hinter dem Franzosen Julien Absalon.
Das Wetter. Im Osten fällt heute Abend noch etwas Regen, morgen hat es viele Wolken und besonders in der Zentral- und Ostschweiz kann es zeitweise regnen. Oberhalb von etwa 1300 Metern fällt Schnee. Mit Biese bleibt es bei kühlen 11 Grad. Im Süden scheint morgen trotz Wolkenfeldern auch die Sonne und es wird 19 Grad warm. Am Dienstag ist es oft hochnebelartig bewölkt bei 13 Grad. Im Süden scheint meist die Sonne bei 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse 3 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Süd-Portal. Dann in der Zentralschweiz auf der A2 ist nach einem Unfall zwischen Emmen-Nord und der Raststätte Neunkirch der linke Fahrstreifen blockiert. Es ist mit stockendem Verkehr oder Stau zu rechnen. Und in der Region Zürich stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf der A3 vor dem Autobahnende in Wiedikon.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Lehman war einmal, der Deal ist noch nicht perfekt, aber die viertgrößte Bank der USA wird praktisch sicher verkauft. Lärm im Delta, die größte Rebellengruppe Nigerias droht offen mit Krieg, Hintergründe einer gefährlichen Entwicklung. Die große Schatulle für den Osten, die Schweiz sieht jetzt klar, wie die EU-Kohäsionsmilliarde verwendet werden soll, Polen noch nicht ganz. Und der unbekannte Pionier George Nelson gehörte unter den US-Designern zu den ganz Großen. Eine Ausstellung erinnert an ihn. Schließlich verschleppte Landreform auf den Philippinen. Thema in der Sendung International im Anschluss an dieses Echo um 18.30 Uhr. Die Rettung großer Banken ist derzeit schon fast an der Tagesordnung. Vor einer Woche verstaatlichte die US-Regierung die beiden Giganten im Hypothekargeschäft, Fannie Mae und Freddie Mac. Und nur drei Tage später stürzten die Aktien der Großbank Lehman Brothers auf die Hälfte ihres Werts. Wie es mit der Nummer 4 der US-Investmentbanken weitergeht, ist seit Freitagabend Thema an der Liberty Street Nummer 33 in New York. Dort, am Sitz der New Yorker Notenbank, wird hektisch verhandelt. Und mein Kollege Beat Soltermann von der Wirtschaftsredaktion beobachtet die Szene aus einiger Distanz. Beat Soltermann, ist schon absehbar, was bei diesen Verhandlungen rauskommt?
Es gibt zahlreiche, sich zum Teil auch widersprechende Informationen und sie sind auch immer alle noch inoffiziell, denn die Gespräche, die sind noch nicht abgeschlossen. Am wahrscheinlichsten sieht es so aus im Moment, dass Lehman Brothers verkauft wird. Als mögliche Käufer werden genannt die Barclays Bank aus Großbritannien, die Bank of America und Goldman Sachs. Und nicht zum Kaufgegenstand gehören sollen offenbar die giftigen Hypothekenpapiere im Wert von rund 85 Milliarden Franken. Diese sollen in eine eigene Gesellschaft ausgelagert werden, an der sich dann verschiedene Banken und Investmentfirmen gemeinsam beteiligen würden.
Eine Lösung scheint, wenn ich Sie richtig verstehe, in Griffweite. Und dennoch ist es offenbar nicht ganz einfach gewesen, eine Lösung zu finden, oder ist immer noch nicht ganz einfach, eine zu finden. Wo klemmt es denn eigentlich?
Ja, zunächst ist ein solcher Rettungsplan natürlich eine sehr komplexe Sache an sich schon und vor allem auch, wenn alles so schnell gehen soll wie im Fall von Lehman Brothers, dann gibt es sehr viele Parteien, die hier im Spiel sind und die haben alle etwas andere Interessen. Alle Banken sind derzeit finanziell angeschlagen, müssen genau überlegen, wie und wo sie einsteigen, damit sie nicht selber unter das Wasser gezogen werden. Und schließlich zögern die Banken auch, weil offenbar die Rolle des amerikanischen Staates im ganzen Deal noch etwas unklar ist.
Dass wie vor einer Woche bei Freddie und Fannie nochmals der Staat in die Tasche greift, stand überhaupt nicht zur Debatte.
Ja, offenbar ist das etwas umstritten. Finanzminister Henry Paulson wehrt sich eigentlich dagegen. Er sagt, der Staat kann nicht immer ein Auffangnetz zur Verfügung stellen für Firmen, die zu riskante Geschäfte eingegangen sind. Er möchte eigentlich nicht ein Präjudiz schaffen wie bei Bear Stearns und Fannie und Freddie, sondern er möchte, dass dieses Mal im Prinzip der Markt die Sache selber regelt. Und auch die Sprecher der beiden Präsidentschaftskandidaten McCain und Obama sagen, sie sind gegen eine staatliche Lösung. Andererseits kann man sich auch nicht vorstellen, dass man einfach zuschauen kann als amerikanische Regierung, denn die Folgen fürs Finanzsystem, die sind sehr schwer abschätzbar im Moment.
Nach der Hektik bei den Verhandlungen zu schließen, muss man annehmen, Lehman Brothers müsse unbedingt dieses Wochenende gerettet werden. Warum eigentlich? Könnte die Bank nicht nächste Woche weiter operieren, so wie sie jetzt dasteht?
Das denke ich kaum, weil ich denke, es würde genau etwas so weitergehen wie am Donnerstag und Freitag. Das heißt im Klartext nochmals sinkende Aktienkurse, dann irgendwann auch tiefere Ratings der Kreditagenturen und irgendwann ist dann der Bankrott nicht mehr auszuschließen. Und genau hier liegt die große Gefahr für die ganze Finanzwelt. Lehman Brothers spielt beim Handel mit festverzinslichen Anleihen und im Hypothekengeschäft eine sehr bedeutende Rolle. Und wenn sie diese nicht mehr spielen könnte, würden auch andere Banken die Folgen sehr stark zu spüren bekommen.
Die US-Finanzwelt, nicht nur die US-Finanzwelt, aber sie vor allem hat eine stürmische Woche hinter sich. Was kommt nächste Woche, der nächste Absturz?
Das kann man so nicht sagen, aber klar ist, die Finanzkrise ist alles andere als ausgestanden. Denn jetzt, wenn es zu einer Lösung für Lehman kommt, dann rücken andere angeschlagene Firmen stärker wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Zum Beispiel der größte US-Versicherer AIG, der soll schon morgen an die Öffentlichkeit treten und neue Maßnahmen vorstellen, wie er seine finanziellen Löcher stopfen will. Dann ist da auch die Nummer 1 der amerikanischen Sparkassen, die Washington Mutual, die in sehr schlechten Zustand ist und der laut Beobachtern eine heiße Woche bevorsteht. Also von Aufatmen oder Ausruhen derzeit leider keine Spur.
Besten Dank für die ersten Informationen und Einschätzungen, Beat Soltermann. Wir hören uns um 19 Uhr nochmals. Vielleicht weiß man dann bereits etwas Konkreteres. Im Süden Nigerias brodelt es. Die größte Rebellengruppe im Delta des Nigerflusses, wo die enormen Erdölvorkommen Nigerias liegen, droht jetzt mit Krieg. Was die Rebellen genau damit meinen, ist unklar, denn es herrschen bereits jetzt kriegerische Zustände. Davon betroffen sind auch die Firmen, die Erdöl und Erdgas fördern. Immer wieder werden ihre Mitarbeiter entführt und Installationen sabotiert. Nigeria ist deshalb heute schon nicht mehr größter Erdölproduzent Afrikas. Unser Korrespondent Rudi Küng berichtet.
Es ist eine eigentliche Kriegserklärung, die die Bewegung für die Emanzipation des Niger-Deltas MEND heute an die nigerianische Regierung gerichtet hat. Diese versucht seit Jahren erfolglos, die militanten Gruppen im Niger-Delta mit der Armee zu zerschlagen. Die Warnung von MEND geht aber auch an die Erdöl-Multis, Shell, ExxonMobil, Total, Eni, Chevron sowie Chinas Ölgesellschaft, keine Öltanker mehr ins Niger-Delta zu schicken und ihr Personal von dort abzuziehen. Dass es MEND, der größten Gruppe im Delta, damit ernst ist, zeigen die Angriffe auf Installationen, die Nigerias Erdölproduktion um einen Fünftel haben sinken lassen, aber auch die vielen Entführungen von Ölarbeitern. MEND hält nach eigenen Angaben zurzeit 27 Leute gefangen, auch solche aus Großbritannien, Südafrika und der Ukraine. Bisher kamen die Entführten immer frei, gegen hohe Lösegeldsummen. Damit und mit dem massiven Diebstahl von Erdöl finanzieren MEND und andere Gruppierungen ihre Militanten, die modernen Waffen und leistungsstarken Schnellboote, die sie für die Attacken auf Förderanlagen brauchen, seit einiger Zeit auch solche auf offenem Meer. Weder der frühere Präsident Obasanjo noch der jetzige Yar'Adua haben bisher die schwere Krise im Niger-Delta ernsthaft zu lösen versucht. Das Hauptproblem sei die Unterentwicklung der Erdölregion, sagt Dele Cole, früherer Präsidentenberater gegenüber BBC. Mit dem Militär aber könne man dem Problem nicht beikommen, denn Militär bringe keine Entwicklung. Dele Cole verweist auf die enormen Mengen Erdöls, die gestohlen würden, 500.000 Fass täglich.
Because of the lack of development, you have the problem of the theft of oil. About 500,000 barrels of oil has been stolen.
Während Cole in der Unterentwicklung den Grund für diesen massiven Diebstahl sieht, richtet ein Mitglied der Koalition von Nichtregierungsorganisationen im Niger-Delta den Finger auf Profiteure. Diese verhinderten eine Lösung des Problems, weil sie mit dem gestohlenen Erdöl riesige Profite machten.
Some people will want the situation as it is today in the Niger Delta to continue because they make a huge amount of money out of it.
Dass zu den Profiteuren auch hohe Politiker Nigerias gehören, ist ein offenes Geheimnis. Dele Cole weist jedoch darauf hin, dass auch Händler und Schiffsbesitzer im Westen darin verwickelt sind, wohin das Erdöl geliefert werde.
This stolen oil is coming to the West. The Nigerians were involved. There are people in the West who are involved.
Es sei leicht möglich, das Erdöl aus Nigeria zu erkennen und so die Täter zu identifizieren.
Because oil has a signature. And you could easily tell that it was Nigerian oil.
Der Westen hat dann auch unlängst Hilfe im Kampf gegen die militanten Gruppen im Niger-Delta angeboten. Doch eine ganz andere. Der britische Premier Brown bot Nigeria militärische Unterstützung an. Ob dies nützen wird, den kriegerischen Zustand im Niger-Delta zu beenden, muss allerdings bezweifelt werden.
Der Bericht von Rudi Küng. Vor knapp 2 Jahren hat das Schweizer Stimmvolk der sogenannten Kohäsionsmilliarde für die neuen EU-Staaten zugestimmt. Wer damals fragte, wo genau dieses Geld eingesetzt werde, bekam vor allem zu hören, es lande nicht im Topf eines EU-Fonds, sondern werde von der Schweiz direkt eingesetzt für Projekte, die zusammen mit den Empfängerländern entwickelt würden. Im Vordergrund stand Polen. Und dort können ab morgen Anträge eingereicht werden für bestimmte Projekte, die dann mit Schweizer Geld finanziert oder mindestens von der Schweiz unterstützt würden. Marc Lehmann hat sich in Warschau nach den Einzelheiten erkundigt.
Mit der Kohäsionsmilliarde will die Schweiz in den nächsten Jahren Projekte in den 10 Staaten realisieren, die 2004 der Europäischen Union beigetreten sind. Das Geld soll helfen, die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten zwischen Ost und West zu verringern. Knapp die Hälfte der Milliarde kommt Polen zugute. Die Schweiz möchte auf die speziellen Bedürfnisse der einzelnen Länder eingehen, und so hat man sich im Falle Polens auf 4 Schwerpunktregionen und einige Schwerpunktthemen geeinigt. Die Regionen befinden sich im strukturschwachen Südosten des Landes. Die Themen umfassen Bereiche wie Umwelt, Sicherheit und soziale Entwicklung. Man wolle mit dem Geld ein sichtbares Zeichen setzen, sagt Heinz Kaufmann, der die Beiträge aus dem Kohäsionsfonds in Warschau koordiniert.
Wir möchten eigentlich nicht ein total verzetteltes Angebot von Mini-Projekten und so, sondern eigentlich ein Konzept, das ein bisschen aufzeigt, okay, mit diesen Mitteln können wir einen Unterschied machen. Mit diesen Mitteln merkt man am Schluss einen Effekt.
Polen bestimmt selber, wie es die Unterstützung einsetzen will. Das Empfängerland sei zuständig für die Auswahl und Umsetzung der Projekte, sagt Heinz Kaufmann.
Wir kriegen im Prinzip nur die Projekte, die von den polnischen Stellen als richtig gut, qualifiziert, machbar beurteilt werden.
Die Schweiz hat aber das letzte Wort und kann Projekte zurückweisen, wenn sie nicht im Einklang stehen mit den Abmachungen oder der Grundausrichtung der Kohäsionsbeiträge. Dass es hier möglicherweise zu Meinungsverschiedenheiten kommen wird zwischen Geber- und Empfängerland, deutet Małgorzata Wierzbicka an, die im polnischen Ministerium für Regionalentwicklung delegiert ist für die Schweizer Hilfe.
They see this cooperation in different way than we are seeing. And we thought that some activities can be done only by our side.
Man sehe die Kooperation manchmal aus unterschiedlichen Perspektiven, sagt Małgorzata Wierzbicka und deutet an, dass die Zusammenarbeit mit der Schweiz nicht immer ganz einfach sei, dass man aber bestimmt jeweils gute Lösungen finden werde.
It is not so easy. But I think at the end we are capable to find the right solutions.
Dass unterschiedliche Vorstellungen bezüglich Ausrichtung der Zusammenarbeit bestehen, hängt mit der Kohäsionshilfe der EU zusammen. Brüssel engagiert sich in den nächsten 5 Jahren mit 64 Milliarden Euro an Infrastrukturprojekten in Polen. Im Vergleich dazu nehmen sich die 500 Millionen Franken der Schweiz bescheiden aus. Und doch sieht sich die polnische Regierung verpflichtet, das Geld aus Bern separat zu verwalten, weil es die Schweiz nicht bloß den EU-Töpfen beigemischt sehen will und sich einen eigenen Ansprechpartner wünscht. Małgorzata Wierzbicka will aber den Eindruck vermeiden, man sei nicht dankbar für die Unterstützung aus der Schweiz.
We treat this money very seriously.
Man werde mit dem Geld sehr seriös umgehen. Allerdings, so glaubt sie, wäre weniger manchmal mehr und die Unterstützung käme besser zur Geltung mit einer kleineren Anzahl Projekten.
This assistance would be more visible if it were more focused on limited number of activities.
Die Schweiz will sich in Polen dort engagieren, wo sie ihr Know-how ausspielen kann und eben dort, wo nicht schon die EU zahlt. Dafür nimmt sie in Kauf, dass sich der Ton zwischen den Partnerländern auch einmal verschärfen kann.
Der Bericht aus Warschau von Mark Lehmann. Das Designer-Ehepaar Charles Andre Eames ist heute breiter bekannt. Der Name George Nelson hingegen löst oft nur ratloses Schulterzucken aus. Dabei zählt Nelson, wie die Eames auch, zu den wichtigsten amerikanischen Designern des 20. Jahrhunderts. Nelson war ein Pionier im Möbeldesign. Aber nicht nur das. Er war auch Designjournalist und Autor, ein kritischer, zuweilen bissiger Kommentator seiner Zeit. Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein gibt nun einem breiteren Publikum die Möglichkeit, einen Mann wieder zu entdecken, der zu Unrecht vergessen gegangen ist. George Nelson, der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Nadja Fischer.
George Nelson war kein Designer, der zurückgezogen in der Werkstatt an seinen Entwürfen feilte. Der studierte Architekt hatte ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein. Das Nachdenken über Design sei ihm ebenso wichtig gewesen wie das eigentliche Gestalten, sagt der Ausstellungskurator Jochen Eisenbrand.
Das ist unter Designern extrem selten. Also ich kenne keinen anderen, der so gut wie er und so klug und intelligent auch über Design geschrieben hat. Er hat 10 Bücher veröffentlicht, über 180 Artikel veröffentlicht, sich ihm immer wieder mit dieser Rolle des Designers, der Aufgaben und Möglichkeiten von Design beschäftigt.
Wenn Nelson von Design sprach, dann bezog er sich auf die ganze, wie er sagte, vom Menschen gemachte Umwelt. Und diese Umwelt veränderte sich im boomenden Nachkriegsamerika rasend. Nelson kritisierte die Zersiedelung der Landschaft und den Autoverkehr in den Städten, fand mit seinen stadtplanerischen Überlegungen jedoch kaum Gehör. Ein Massenpublikum erreichte er hingegen mit seinem Buch Tomorrow's House, indem er sich 1945 zu modernen Wohnformen äußerte. Das interessierte die Amerikanerinnen und Amerikaner, die damals immer zahlreicher den Traum vom Eigenheim verwirklichen konnten. Designgeschichte geschrieben habe insbesondere ein Kapitel dieses Buches, erzählt Jochen Eisenbrand.
Das beschäftigt sich mit dieser ganzen Frage der Aufbewahrung von Dingen. Und natürlich in dieser Zeit, das auch extrem zunahm, dass sich die Leute immer mehr leisten konnten, immer mehr angesammelt haben an täglichen Dingen und dass diese herkömmlichen Stilmöbel das gar nicht mehr fassen konnten, diesen ganzen Besitztum.
Nelsons Lösung: Schrankwände, also Wände mit Hohlraum zum Verstauen von allerlei Habseligkeiten. Damals eine bahnbrechende Idee. Fürs bequeme Entspannen entwarf Nelson den sogenannten Coconut Chair, der heute eine Design-Ikone ist. 3 Aluminiumbeine, drauf eine weiße Schale aus Kunststoff, die, entfernt, an eine aufgeschnittene Kokosnuss erinnert. Viele Entwürfe von George Nelson entstanden im Auftrag des großen Möbelherstellers Herman Miller. Über 2 Jahrzehnte war Nelson auch dessen Designdirektor und förderte als solcher unter anderem das Designer-Ehepaar Eames. Sein größtes Projekt realisierte Nelson aber für den amerikanischen Staat. George Nelson war mit der Gestaltung und Organisation einer riesigen Ausstellung in Moskau betraut. 1959, also mitten im Kalten Krieg, präsentierten die USA dort ihre neuesten Industrieprodukte. Und so kam es, dass George Nelsons Schauküche zur Kulisse für einen historischen Moment in der Begegnung zwischen den kalten Kriegern Nixon und Chruschtschow wurde. Nixon, damals Vizepräsident, und Chruschtschow lieferten sich nämlich in der Schauküche ein spontanes Wortgefecht, das als Kitchen Debate weltweit Schlagzeilen machte.
Weil Nixon eben darauf hinwies, was sie da alles an tollen Geräten haben, Chruschtschow sich wiederum darüber lustig gemacht hat, ob denn die Amerikaner gar nichts mehr selbst machen können. Und dann eben darauf hingewiesen hat, dass sie ja den Sputnik ins All geschossen haben. Und dann Nixon wieder, ja, aber wir machen mehr Farbfernseher. Also es war so eine sehr oberflächliche Debatte darum, welches Land nun technisch weiter vorangeschritten ist.
Was George Nelson von dieser Küchendebatte hielt, ist nicht überliefert. Klar ist jedoch, dass er dem Wettrüsten der Weltmächte kritisch gegenüberstand. 1961 irritierte er mit einem Auftritt am Fernsehen, bei dem er über das Design von Waffen referierte. Die Rede begann bei steinzeitlichen Waffen und endete bei der Atombombe und entpuppte sich bald als scharfe Kritik am damaligen Wettrüsten. Bissige Kommentare zum Weltgeschehen abzugeben, auch das ließ sich der Architekt, Designer, Dozent und Autor George Nelson nicht nehmen.
Das war ein Bericht von Nadia Fischer und das war's für heute. Sie hörten das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Verantwortlich waren Judith Huber und für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon Martin Durer. Das Echo der Zeit hören Sie in der 2. Ausgabe um 19 Uhr auf DRS 2 und 4 und auf der Musikquelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen gibt es auch danach noch und rund um die Uhr auf DRS 4 News und im Internet drs.ch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.